Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Carsten Mumm, ich bin Chefvolkswirt beim Bankhaus Donner und Reuschel.
Und aus dem Börsenradiostudio grüßt Peter Heinrich. Der aktuelle DAX-Rekord steht bei 18.231 Punkten, also runden wir 18.230 Punkte und ein bisschen mehr. S&P, die Marke vor kurz der 6.000er-Punkte-Marke und der Dow Jones über 39.000 Punkte. Herr Mumm, wann endet so eine Rekordserie?
Ja, das ist schon beeindruckend, was wir seit Oktober 2023, muss man ja sagen, gesehen haben. In meinen Augen gibt es weiterhin ganz gute Gründe dafür. Also ich sehe hier nicht eine irgendwie nicht fundamental gerechtfertigte Preisblase oder ähnliches. Und wenn wir das Ganze mal so in den ganz langen Kontext stellen, dann muss man sagen, das ist ja nicht außergewöhnlich, dass neue Allzeithöchststände an den Aktienindizes festgestellt werden. Das ist ja laufend der Fall, weil die Aktienindizes tendenziell immer weiter klettern. Also ich bin da nach wie vor ganz entspannt. Das wird sicherlich nicht so rasant weiterlaufen wie seit Oktober 2023, aber wir bleiben da positiv für die Aktienmärkte.
Okay, könnte ich sagen, so eine Rallye endet nie?
Naja, es gibt immer wieder Unterbrechungen, aber es ist eben statistisch gesehen ja so, dass in den meisten aller Fällen oder in dem Großteil der Zeit eben Aktienmarktindizes steigen.
Das heißt, wir könnten jetzt schon mal nachrechnen, wo der DAX im Jahr 2050 stehen würde, also wenn man jetzt irgendwie eine Zahl annimmt, 7, 8 oder 9% Ertrag jedes Jahr.
Ja, das kann man machen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir nur 6% PA sehen, dann haben wir den DAX in 2050 bei 80.000. Das hört sich natürlich relativ schwindelerregend an, das Ganze, aber das ist nun mal reine Mathematik. Und was man natürlich immer berücksichtigen muss, ist, dass wir ja immer auf den nominalen Wert schauen, also die Kurve ja dadurch, dass wir einfach höhere Niveaus erklimmen, sozusagen immer steiler werden muss. Man müsste sich eigentlich die logarithmierte Skala angucken, wo also pro Jahr sozusagen immer nur der prozentuale Anstieg mit einem gleichen Ausmaß dargestellt wird. Aber ja, das sind durchaus realistische Szenarien natürlich. Selbst wenn wir, wie gesagt, davon ausgehen, dass wir vielleicht nicht 8% PA erwirtschaften, wie das in den vergangenen 10, 15 Jahren der Fall war, sondern nur 6.
Ist ja spannend. Das heißt, die simpelste Anlageform aller Zeiten, kauf den DAX, kauf ihn weiterhin, kauf ihn jeden Monat, spare. Fertig.
Also das ist das, was wir durchaus ja auch immer sagen. Es muss gar nicht so fürchterlich kompliziert sein und man darf sich natürlich auch von der tagtäglichen Nachrichtenlage gar nicht zu sehr verrückt machen lassen. Tatsächlich ist Aktienanlage ja so einfach und der monatliche Sparplan ist immer noch das Beste, was man machen kann. Und wenn man lang genug einen Anlagehorizont hat, also sprich Jahrzehnte idealerweise, dann kann da nichts schiefgehen in meinen Augen. Ob es dann der DAX sein muss, ist noch eine zweite Frage. Man kann sich ja durchaus auch ein bisschen breiter aufstellen und sagen, wir schauen auf amerikanische Aktien oder man nimmt ein MSCI World oder ähnliches. Aber ja, letzten Endes ist es so einfach.
Trotzdem kommen wir zu meiner Eingangsfrage zurück. Wann endet so eine Rekordserie, wenn aus den glorreichen 7 vielleicht nur noch glorreiche 2 übrig sind?
Naja, ich glaube, man muss da so ein bisschen tiefer reinschauen. Man muss da tatsächlich ein bisschen unterscheiden. Also die Aktienmärkte sind ja in den letzten 6 Monaten zwar auf Indexebene sehr deutlich gestiegen, aber wenn wir eben ein bisschen weiter reinschauen, dann muss man erkennen, dass nicht alles an den Märkten deutlich gestiegen ist. Also in den USA, der S&P 500 wurde im letzten Jahr ja, wie eben angesprochen, von diesen glorreichen 7 vor allen Dingen nach vorne getrieben. Das heißt, 493 Aktien zusammengenommen haben deutlich weniger Performance gemacht als diese 7. Also wir haben da ein sehr großes Gewicht natürlich und das gibt auf der einen Seite natürlich so ein bisschen die Befürchtung, dass es da auch mal zu einem deutlichen Rücksetzer kommen könnte. Wenn es eben diese glorreichen 7 auch mal trifft, dann trifft es den Index auch relativ hart. Und ein bisschen sehen wir davon ja jetzt seit Jahresanfang, es sind eben nicht mehr alle 7 Aktien, sondern Tesla beispielsweise oder Apple, die laufen eben seit Jahresanfang nicht mehr ganz so gut. Da unterscheiden die Anleger schon. Das ist für mich übrigens auch insgesamt ein ganz positives Zeichen eigentlich dafür, dass nicht blindlings alles gekauft wird, wo irgendwie Technologie draufsteht, sondern die Anleger und Anleger schauen eben schon sehr genau, was sich da tut. Was ich mir vorstellen kann im weiteren Jahresverlauf ist, dass, also abgesehen davon, dass Technologie gesetzt ist als Megatrend für die nächsten Jahre, was natürlich nicht heißt, dass es auch mal deutliche Rücksetzer geben kann, das ist ganz klar so, aber ich kann mir mit Blick auf die nächsten Monate, auf den weiteren Jahresverlauf 2024 gut vorstellen, dass wir eher so einen Favoritenwechsel sehen, weil Dinge, die auch nicht gut gelaufen sind, sind beispielsweise Aktien aus der zweiten Reihe, also MDAX versus DAX zum Beispiel, der MDAX ist auch deutlich schlecht gelaufen im letzten Jahr, auch in diesem Jahr bis zum heutigen Zeitpunkt Ende März. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass eben diese Titel aus der zweiten Reihe, die eher konjunktur- und zinssensitiv sind, in den nächsten Monaten Aufholpotenzial haben. Also, dass wir so einen Favoritenwechsel sehen.
Ja, oder eine ganze Reihe aus dem Russell 2000.
Das ist genau das Gleiche. Ne? Die kleineren Unternehmen, wie gesagt, eher Konjunktur, eher zinssensitiv, die sind deutlich schlechter gelaufen.
Meine Eingangsfrage, wann endet so eine Rekordserie, nochmal anders gedacht? Zinssenkungshoffnungen gepaart mit einer nach wie vor robusten US-Wirtschaft haben ja die Börsen zuletzt auch auf Rekorde getrieben. Also wann endet so eine Rekordserie, wenn die Fed vielleicht doch was anders tut, wie erwartet?
Ja, natürlich. Die wesentlichen Treiber, das sind die Zinssenkungserwartungen, was die Notenbankzinsen angeht am kurzen Ende. Das sind aber auch die Zinsentwicklungen eben am langen Ende. Also wir haben ja, deswegen steigen die Märkte ja seit Oktober 2023 schon, weil seitdem die Zinsen 10-Jahres-Bunds zum Beispiel oder 10-Jahres-Treasuries am langen Ende eben schon deutlich runtergekommen sind. Und wenn sich an diesen Grundvoraussetzungen oder an diesen Grunderwartungen etwas ändert, dann kann das eben auch mal einen Rücksetzer geben. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Und das ist vor allen Dingen die Zinsseite. Und es sind darüber hinaus natürlich geopolitische Störfaktoren, die immer wieder eine Rolle spielen können.
Jetzt gibt es sogar in Deutschland Hoffnung von der Wirtschaft. Die hält sich sogar ein bisschen auf. Das bedeutendste IFO-Klimageschäftsindex, der IFO-Barometer, steigt so ein bisschen. IFO-Chef Clemens Fuß sieht sogar einen Silberstreifen am Horizont. Das ist eigentlich doch sehr überraschend, besonders, und ich drücke mich jetzt mal vorsichtig aus, besonders wegen den schwierigen politischen Voraussetzungen in Deutschland.
Ja, man muss das ein bisschen relativieren. Wir sind ein bisschen überrascht worden durch diesen deutlichen Anstieg des IFO-Geschäftsklimaindex in der letzten Woche. Allerdings, wenn wir uns den Chart mal so im langfristigen Kontext anschauen, dann sieht man, die Unternehmensstimmung ist immer noch auf Krisenniveau. Sie ist jetzt etwas weniger pessimistisch geworden. So muss man es eigentlich ausdrücken. Also wir sprechen noch nicht von optimistisch. Und gerade im verarbeitenden Gewerbe haben wir doch aber die Situation, dass die Unternehmen eben die Geschäftserwartungen ein bisschen nach oben revidiert haben. Das liegt daran in meinen Augen, dass zu erwarten ist, dass wir eben global eine gewisse konjunkturelle Belebung sehen werden in den kommenden Quartalen, dass auch ein Lagerzyklus endet. Also und viele Unternehmen weltweit, muss man eigentlich sagen, haben wir eine Industrierezession seit einigen Quartalen und da haben viele Unternehmen ihre Lager reduziert. Das heißt also, die Produktion ist noch stärker eingebrochen als die Aufträge, als die Auftragseingänge. Und selbst wenn dieser negative Lagerzyklus einmal endet, also die Unternehmen einfach die Lager nicht weiter abbauen oder sondern anfangen aufzubauen mit dem Blick auf eine konjunkturelle Erholung, dann bedeutet das, dass wir in der Industrie eine leichte positive Tendenz haben werden in den nächsten Monaten. Das ist auch unsere Erwartung. Auch im Dienstleistungsbereich sind es vor allen Dingen Logistik- und Transportdienstleister, die jetzt etwas weniger pessimistisch geantwortet haben, also wo die Stimmungslage zunimmt. Und das untermauert dann auch unser Bild, dass wir eine leichte zyklische Konjunkturerholung erwarten, im Grunde genommen ab jetzt, ab sofort in den kommenden Quartalen, die aber nicht in einer fulminanten Konjunkturhosse enden wird, weil da kommen eben diese strukturellen Faktoren zum Tragen. Also sprich die Wachstumsbremser, die wir strukturell haben in Deutschland, die dafür sorgen werden, dass dieser Aufschwung, den wir erwarten können, relativ blutleer, relativ mau ablaufen wird.
Es gibt doch durchaus interessante News von den Notenbanken. Japan hat es getan. Die japanische Notenbank beendet die Negativzinspolitik mit der ersten Anhebung seit über 17 Jahren. Und damit ist sie eigentlich die letzte große Notenbank, die sich von den Negativzinsen verabschiedet. Sie legt jetzt den Tagesgeldsatz als neuen Leitzins fest und beschloss, ihn in einer Spanne von 0 bis 0,1 zu halten. Ja, ist das mehr Psychologie? Ist doch nicht wirklich viel. Das ist doch noch ziemlich nahe Null.
Ja, absolut. Das ist immer noch sehr, sehr expansiv, aber es ist trotzdem sehr bemerkenswert, weil das die erste Leitzinsanhebung in Japan war seit 17 Jahren. Und nicht nur das, sondern die Bank of Japan hat ja auch angekündigt, die Yield Curve Control, also die Kontrolle der Zinssätze am langen Ende bei 10-jährigen japanischen Staatsanleihen beispielsweise, aufzugeben. Und sie hat auch angekündigt, die ETF-Käufe am Aktienmarkt einzustellen. Also das sind schon drei Schritte, die schon für in Anführungsstrichen japanische Verhältnisse relativ deutlich waren. Die hätte ich auch so in Summe auf einem Zeitpunkt sozusagen nicht unbedingt so erwartet. Das ist schon ein deutlicher Schwenk, aber unterm Strich ist das immer noch eine ultra-expansive Ausrichtung. Was man da einfach sehen muss, ist, dass wirklich die japanische Notenbank weiterhin geldpolitisch im Grunde genommen gegen den Strom schwimmt. Wir haben ja in den Industrienationen eher die Situation oder durch die Bank eigentlich die Situation, dass wir Leitzinsgipfel erreicht haben nach deutlichen Leitzinsanhebungen in den letzten 2 Jahren und dass wir unmittelbar davor stehen, dass die Leitzinsen sinken. Und in Japan fängt man halt an, erstmal etwas weniger expansiv zu werden, indem man die Leitzinsen anhebt. Das ist schon eine sehr bemerkenswerte Entwicklung.
Und was passiert mit der Währung? Was heißt das für den Yen?
Ja, da wird die Notenbank in meinen Augen auch ganz besonders drauf achten. Wir haben ja einen ausgesprochen schwachen Yen gesehen in den letzten ein, zwei Jahren, seitdem eben in der Eurozone und in den USA die Zinsen sehr deutlich angehoben wurden. Ist der Yen angesichts der ja weiterhin ultraexpansiven Geldpolitik in Japan sehr, sehr schwach gegangen. Und ich bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass diese Ankündigung der Bank of Japan in der letzten Woche nicht schon für eine größere Bewegung an den Währungsmärkten gesorgt hat, also für eine festere Tendenz des Yen. Da muss man sagen, hat die Bank of Japan es offensichtlich sehr gut verstanden, das kommunikativ einzubinden, dass es eben keine größeren Bewegungen am Markt gibt. Aber wenn man sich mal den Gleichlauf anschaut, der Zinsdifferenz, US Treasury Zinsen, 10 Jahre Laufzeit, und japanische Zinsen von Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit, dann hat man einen sehr, sehr guten Gleichlauf eben dieser Zinsdifferenz mit der Währung. Das heißt also, die Zinsdifferenz ist zugunsten des Dollarraums sehr deutlich gestiegen in den letzten 2 Jahren. Das hat diesen schwachen Yen produziert. Jetzt beginnt die Zinsdifferenz langsam zu sinken. In den USA werden wir ja sinkende Zinsen sehen in den kommenden Monaten. In Japan möglicherweise tendenziell noch leicht steigende Zinsen. Und das bedeutet eben, die Zinsdifferenz zugunsten des US-Dollars sinkt. Und das sorgt für Druck in dieser Währungsrelation. Also meine Erwartung ist, dass wir die Zeiten einer weiteren Yen-Abschwächung gesehen haben und dass wir jetzt tendenziell eher eine festere japanische Währung sehen werden.
Okay, das heißt für Carry Trades, also jemand, der sich dann in einer Fremdwährung wie zum Beispiel dem Yen verschuldet, keine großen Sorgen?
Ja, das bedeutet schon natürlich, wenn der Yen deutlich aufwertet, ein Problem, weil zu diesem Carry Trade gehörte ja auf der einen Seite, dass ich mich die zu günstigen Zinsen verschulden konnte in Japan und das Geld dann höher verzinslich in anderen Währungsräumen anlegen. Und den eigentlich positiven Effekt habe ich dadurch erzeugen können, dass ich dann einige Monate später eben mit einem schwächeren Yen oder zu einem schwächeren Yen-Kurs sozusagen zurückzahlen musste. Und dieser Effekt, der fällt dann aus. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch eine Gratwanderung. Da muss die Bank of Japan ganz genau aufpassen, dass es nicht in diesem Segment Yen-Dollar, möglicherweise auch Yen-Euro zu größeren Turbulenzen kommt und tatsächlich diese Carry-Trades, diese Verschuldung in Yen doch in größerem Ausmaß aufgelöst werden. Das könnte möglicherweise auch dann für den einen oder anderen Ruckler bei Kapitalanlagen in Dollar beispielsweise oder auch im Euroraum sorgen, wenn einfach aufgelöst werden muss.
Wir sprachen ja von Überraschungen und die SNB, also die Schweizer Nationalbank, hat überraschend die geldpolitische Wende vollzogen und den Zinsen gesenkt. Man könnte sagen, als erste größere Notenbank überhaupt. Der Leitzins in der Schweiz liegt nun bei 1,5 nach zuvor 1,75%. Okay, das ist quasi für die Schweiz die erste Zinssenkung seit 2015. Möglich macht das eine rückläufige Inflation. Ist das ein Signal für die anderen Notenbanken?
Ja, das ist erstmal auch ein bisschen eine überraschende Entwicklung, weil viele Beobachter davon ausgegangen sind, dass die Schweizer Nationalbank auf die EZB wartet oder auf die FED wartet. Also erstmal sozusagen auf Fakten im Sinne von Leitzinssenkung aus der Eurozone oder aus den USA wartet. Aber die Schweizer Notenbank ist ja unabhängig. Die Schweizer Volkswirtschaft hat ja auch eine sehr eigene Aufstellung und da hat man es offensichtlich eben nicht für nötig befunden, hier auf die anderen Notenbanken zu warten oder seinen eigenen Weg zu gehen. Wenn wir die Fundamentals angucken in der Schweiz, dann spricht auch alles für Zinssenkung. Sie haben das eben angesprochen. Wir sind im Grunde genommen seit Mitte letzten Jahres unter 2% Inflation, zuletzt bei 1,2%. Die Schweizer Notenbank hat ihre eigene Inflationsprojektion bis Ende 2026 auf maximal 1,5% festgesetzt. Also es gibt keinen nennenswerten Inflationsdruck, schon gar keine Inflationsgefahren in der Schweiz. Und vor diesem Hintergrund war die Zinssenkung also auch dann wiederum ganz normal nachvollziehbar. Ich gehe davon aus, dass wir bis zu zwei weitere Zinssenkungen sehen könnten, also sprich den Leitzins in der Schweiz bei 1% Richtung Ende des Jahres. Und die FED und die EZB, die werden der Schweizer Notenbank, weil sie jetzt nun mal vorgeprescht ist, in Anführungsstrichen folgen, wenngleich sie das natürlich unabhängig von der Schweizer Geldpolitik machen.
Ja, was heißt das für den Franken?
Ja, das heißt für den Franken, das haben wir ja gesehen, dass wir uns von unten so ganz langsam und zaghaft der Parität wieder nähern, Franken-Euro. Ich glaube allerdings nicht, dass wir hier eine nennenswerte Frankenschwäche erleben oder eben eine Euro-Stärke, weil die Zinsentwicklung oder die Zinssenkung von Seiten der EZB ja folgen. Also mag sein, dass wir die Parität mal touchieren. Grundsätzlich würde ich eher eine Seitwärtsbewegung erwarten, die so zwischen 0,92 und 0,97 vonstatten geht, in dieser Phase, wo dann parallel die Leitzinsen gesenkt werden.
Herr Mumm, ich danke Ihnen. Diese Woche wird ja bis einschließlich Gründonnerstag gehandelt. Am Karfreitag bleibt die Börse feiertagbedingt geschlossen. An so eine Börsenpause tut auch mal gut, oder?
Ja, das ist sicherlich nicht schlecht. Da kann man sich mal so ein bisschen zetteln, zur Ruhe kommen und einfach schauen, was die wesentlichen Faktoren sind für die kommenden Wochen und Monate.